NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann. Auch heute war der Absturz der Germanwings-Maschine über den französischen Alpen das beherrschende Nachrichtenthema. Wir berichten über die schwierigen Bergungsarbeiten, den Stand der Ermittlungen, über Stellungnahmen von Lufthansa und Germanwings heute, den Kondolenzbesuch der nordrhein-westfälischen Kultusministerin in Haltern und Fragen in unserem Kommentar, warum gerade ein solches Ereignis wie dieses Menschen zusammenschweißt. Krisenmeldungen erreichen uns auch aus dem Jemen heute, wo die Lage weiter zu eskalieren scheint. Weitere Themen in diesem Echo des Tages, unter anderem die beschlossene Erhöhung des Kindergeldes, der Gesetzentwurf zur besseren Zusammenarbeit im Verfassungsschutz, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst und das heute vorgestellte Fachgutachten über Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Warum? Das Flugzeug war in Ordnung, so Lufthansa, das Wetter gut, der Pilot erfahren. Warum also zerschellte der Germanwings Airbus A320 auf dem Weg nach Düsseldorf in den französischen Alpen? Auch heute gibt es auf diese Frage noch keine Antwort. Seit dem frühen Morgen sind Bergungskräfte zu Fuß und mit Hubschraubern in dem unwegsamen Gelände unterwegs. Die Suche nach den Opfern der Katastrophe verlangt den Helfern alles ab. Das bekamen auch Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Hollande und Spaniens Ministerpräsident Rajoy bei ihrem Besuch an der Unglücksstelle mit, berichtet Anne-Christine Heckmann.
Am frühen Nachmittag traf die Kanzlerin mit einem Hubschrauber in der Nähe des Unglücksortes ein, gemeinsam mit Staatspräsident Hollande und dem spanischen Ministerpräsident Rajoy. Merkel bedankte sich persönlich bei einzelnen Rettungskräften, bei Polizisten, Feuerwehrleuten und Unfallermittlern für deren Arbeit und Hilfe. Danach fuhren sie gemeinsam in den Ort Vernet am Fuße des Bergmassivs, in dem das Unglück passierte. Bürgermeister François Balik hat Merkel, Hollande und Rajoy begleitet.
Madame Merkel et Monsieur Rajoy.
Frau Merkel und Herr Rajoy waren sehr bewegt und Präsident Hollande zeigte sich sehr solidarisch. Frau Merkel hat mir mehrmals gesagt, dieser Unfall sei eine Katastrophe für ganz Deutschland. Die Arbeit der Rettungskräfte vor Ort gestaltet sich als besonders schwierig an der Absturzstelle im Hochgebirge zwischen steilen Felswänden. Das Gebiet ist mittlerweile abgesichert, Ermittler durchkämmen die Unfallstelle. Vorrang habe die Suche nach den Opfern, betonte der zuständige Staatsanwalt Brice Robin. Die Identifizierung der Leichen ist notwendig und wir müssen damit beginnen, denn das schulden wir den Familien der Opfer. Aber ich muss Ihnen sagen, das wird mehrere Wochen dauern, das wird Zeit brauchen. Die ersten Angehörigen der Opfer sind in Seine-les-Alpes in der Nähe des Unglücksorts angekommen. Die Gemeinde hat einen Ort der Stille eingerichtet, eine improvisierte Trauerhalle mit Kondolenzbuch, Blumen und Kerzen. Psychologen und Dolmetscher sind vor Ort. In der Pariser Nationalversammlung bedankte sich Valls für die Unterstützung aus Deutschland und Spanien.
Ici, saluer.
Ich möchte die gute Zusammenarbeit mit den deutschen und spanischen Behörden hervorheben, die uns ermöglichen, in dieser schwierigen Situation die Familien der Opfer empfangen zu können. Ich möchte erneut die französische Solidarität in diesen schrecklichen Stunden bekunden. Die einzige Hoffnung, das Rätsel des Absturzes der Germanwings-Maschine zu lösen, ist der Stimmenrekorder. Die französische Flugunfallermittlungsbehörde hat mit der Auswertung begonnen. Die Aufzeichnungen könnten Informationen über die Situation im Cockpit während der letzten Flugminuten liefern. Die Daten, die die Kommunikation der Piloten betreffen, können recht schnell ausgewertet werden, auch Alarme, sagte der ehemalige Leiter der Flugunfallbehörde. Aber die Analyse anderer Geräusche wie etwa Schaltergeräusche, werden dauern. Der zweite Flugschreiber der verunglückten Germanwings-Maschine konnte noch nicht geortet werden. Dieser Datenrekorder speichert Informationen über Fluggeschwindigkeit oder Flugrichtung. Das wären wesentliche Daten, die zur Klärung der Absturzursache beitragen würden.
Von diesem zweiten Flugschreiber sei bislang nur die Hülle gefunden worden, teilte die französische Regierung inzwischen mit. Der Stimmrekorder war bereits gestern gefunden worden und die französische Untersuchungsbehörde BIA teilte vor einer Stunde in Paris mit, sie habe darauf auswertbare Daten sicherstellen können. Es sei aber noch nicht möglich, die geringste Erklärung für den Absturz zu geben. Fest stehe nur, es habe keine Explosion gegeben. An der Auswertung sind auch Flugunfallspezialisten aus Deutschland beteiligt, erläuterte Bundesverkehrsminister Dobrindt heute im Verkehrsausschuss des Bundestages. Er rechne mit einer raschen Aufklärung des Absturzes, sagte er. Lufthansa-Chef Spohr schloss heute einen Zusammenhang zwischen dem Absturz und einer Reparatur der Maschine am Tag zuvor erneut aus. Einer Lufthansa-Sprecherin zufolge war ein Problem mit der Bugradklappe des mehr als 24 Jahre alten Jets routinemäßig beseitigt worden. Die Germanwings-Spitze nannte heute neue Zahlen zu den deutschen Unfallopfern, berichtet Michael Obermeier.
Mittlerweile hat die Fluggesellschaft genauere Erkenntnisse zu den Passagieren, die sich an Bord des abgestürzten Airbus befunden haben. Die Zahl der deutschen Opfer musste erhöht werden. Von 72 Opfern aus Deutschland geht Germanwings mittlerweile aus. Nicht ganz so einfach scheint sich die Kontaktaufnahme zu den Angehörigen der Opfer zu gestalten. 123 Familien von Passagieren des Germanwings-Fluges 4U9525 konnten bereits kontaktiert werden. Zu Angehörigen von weiteren 27 Opfern besteht bisher noch keine Verbindung. Hier sollen jetzt weltweit die Stellen des Auswärtigen Amtes Hilfestellung leisten. Spezielle Teams der Fluggesellschaften Germanwings und Lufthansa kümmern sich um die Hinterbliebenen der Absturzopfer. Für die Angehörigen und deren Betreuer sollen morgen auch zwei Sonderflüge nach Südfrankreich starten, jeweils eine Maschine von Düsseldorf aus und eine aus Barcelona. So sollen Familienmitglieder und Freunde die Gelegenheit bekommen, sich in Nähe der Unglücksstelle von ihren Angehörigen verabschieden zu können.
Mehr als 50 der deutschen Absturzopfer kamen nach Angaben von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft aus Nordrhein-Westfalen, darunter die 16 Schüler und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern. Schulministerin Silvia Lörmann war heute dort zum Kondolenzbesuch. Detlef Bruges berichtet.
Auch am Tag nach dem Flugzeugabsturz ist Haltern im Ausnahmezustand. Die Innenstadt und das Josef-König-Gymnasium sind belagert von Ü-Wagen, Kamerateams und Reportern. Viele Schüler legen Blumen nieder, weinen und umarmen sich. Polizisten riegeln das Schulgelände ab und schützen die Trauernden. Doch einige wollen von sich aus reden.
Wir sind traurig einfach nur.
Ja, es ist unsere Deutschlehrerin und unsere Religionslehrerin gewesen. Wir haben auf einmal schulfrei bekommen. Gleichzeitig haben wir in Nachrichten gelesen, dass halt dieser Unfall passiert ist mit dem Flugzeug.
Auch Schulleiter Ulrich Wessel trauert um die 16 Schüler eines Spanischkurses und zwei junge Lehrerinnen. Den Tränen nahe schildert der Direktor die Verzweiflung der Eltern, deren Kinder bei dem Absturz in Südfrankreich gestorben sind.
Manche Eltern sagten, warum hat meine Tochter überhaupt Spanisch gewählt? Genau wissend, wenn die Tochter nicht Spanisch gewählt hätte, wäre sie jetzt nicht mitgeflogen. Der andere sagt, meine Tochter ist im Nachrückverfahren. Wir haben ausgelost. Wir hatten viel mehr Interessenten, die an diesem Austausch teilnehmen wollten. Erst im Nachrückverfahren. Hätte die mal nicht das Glück gehabt, vermeintliche Glück nachzurücken.
Morgen wird die Schule in Haltern wieder geöffnet sein. Von einem normalen Schulalltag ist das Gymnasium natürlich noch weit entfernt. Rund 50 Seelsorger und Psychologen stehen bereit, die sich um die rund 1300 Schüler und Lehrer kümmern. Der Geschäftsführer von Germanwings ist heute auch nach Haltern gekommen. Er hat mit den Familien der verunglückten Schüler gesprochen. Die Fluggesellschaft hat den Angehörigen angeboten, nach Südfrankreich zu reisen, berichtet Direktor Ulrich Wessel.
Man bietet den Eltern an, entweder zu fliegen oder, wenn manche Eltern nicht mehr fliegen wollen, im Augenblick mit dem Mittel ihrer Wahl dorthin zu fahren. Es geht ja auch bei den Eltern nebenan Schmerz auch um praktische Dinge. Wie geht es weiter in Frankreich? Wie kommen unsere Kinder wieder zu uns?
Viele Menschen in der 38.000 Einwohnerstadt Haltern am See trauern. Viele kennen Angehörige der verstorbenen Schüler und Lehrerinnen. Auch Halterns Bürgermeister Bodo Klimpel ist nicht nur als Stadtoberhaupt betroffen.
Mein Sohn ist selber auf der Schule, der ist eine Klasse tiefer. Und natürlich kennt man da auch ein paar Leute. Ich kenne zwei Eltern ziemlich gut. Und das ist natürlich alles ganz schwierig. Und die Schule ist in einem Schockzustand. Die Kinder sind sehr getroffen. Die kennen sich alle und sind natürlich sehr, sehr traurig. Deswegen ist es auch gut, dass wir heute im Prinzip die Schülerinnen und Schüler alle in die Schule geholt haben, dass sie dort eine Unterstützung bei der Trauerbewältigung finden.
Das an sich ruhig gelegene Josef-König-Gymnasium ist jetzt seit anderthalb Tagen im Belagerungszustand. Kamerateams und Reporter aus ganz Europa stehen vor der Schule, die in einem eigentlich ruhigen Wohngebiet liegt. Haltern wird so schnell nicht zur Ruhe kommen. Und vor zahlreichen Mikrofonen versucht Schulleiter Ulrich Wessel immer wieder Worte für die Tragödie zu finden, für die es eigentlich keine Worte gibt.
Wie habe ich mich gefühlt, als ich vor die Eltern getreten bin? Glauben Sie mir, den Moment wünsche ich keinem. Man kann nur zusammen trauern und es ist unfassbar und es fehlen die Worte. Und alles das, was ich auch jetzt versuche, ist mehr der Versuch des Gestammels, um irgendwo Ihre Mikrofone von meiner Nase dann auch zufriedenzustellen.
Soweit der Bericht aus Haltern. Manche Menschen mögen es übertrieben oder unpassend finden, angesichts des Elends in vielen Regionen der Welt einem einzelnen Unglücksfall wie diesem Flugzeugabsturz eine solche mediale Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Doch solche erschütternden Nachrichten bewegen nahezu alle und sie lassen Menschen näher zusammenrücken, nicht nur bei uns in Deutschland. Anmerkungen dazu von Horst Kleuser.
Als verschwenden die großen anderen Themen plötzlich hinter einer Milchglasscheibe. IS, Ebola, Ukraine, Grexit. Die Krisenherde der letzten Monate sind allerdings keinen Deut weniger brisant geworden. Plötzlich nur ist die Erfahrung des Todes so viel näher, so viel unmittelbarer. 150 Menschen sterben in den zerfetzten Trümmern eines Airbus, zerschellt in den Bergen Südfrankreichs. Kleine Opferzahlen im Vergleich mit den großen Wirren in anderen Teilen der Welt. Aber diese Toten gehören zu unserer eigenen Lebenswirklichkeit und Erfahrung. Viele von uns haben in den Fliegern von Germanwings gesessen, die Routen aus Barcelona oder zu anderen Städten Spaniens zum Teil oft selbst geflogen. Wir kennen den Flughafen in Düsseldorf, kennen das Design der Flugzeuge, wir wissen, was an Bord im Duty-Free verkauft wird. Mit anderen Worten, die Passagiere von 4U 9525, das hätten wir sein können. Vielleicht ist deshalb die Solidarität mit den Opfern und den Angehörigen so gewaltig, eint aus diesem Grund die Trauer und Betroffenheit Menschen aus unterschiedlichen Städten und Ländern. Man könnte es beklagen, dass es solcher Ereignisse bedarf, um Menschen zusammenzubringen. Denn Deutschland zeigt sich oft zerrissen, in der Einwanderungsdebatte etwa, der Griechenland-Agonie oder der Frage, wie viel wir bereit sind für saubere Energie und eine intakte Umwelt auszugeben. Doch für einen Augenblick scheinen die Dauerbrenner aus Talkshows und Bundestag vergessen. Und diese seltene Verbundenheit geht noch über Deutschland hinaus. Nicht nur, weil Spanier und Menschen aus vielen anderen Ländern Europas an Bord waren. Unser Kontinent rückt zusammen. Die teils als persönlich empfundene Betroffenheit reicht von Madrid über Paris bis Berlin, von London bis Athen. Steckt hinter dem Non-Stop-Zynismus, den nicht wenige Europa entgegenbringen, am Ende doch eine menschliche Seite? Sind die vom Schrecken gezeichneten Gesichter von Kanzlerinnen und Ministern endlich mal so ehrlich, wie wir uns Politik immer wünschen? Und noch anders gefragt, braucht es einer solch furchtbaren Katastrophe, um sich solch elementarer Werte wie Solidarität, gegenseitiger Hilfe und Unterstützung zu erinnern? Die Menschen in den kleinen Dörfern rund um die Absturzstelle in den Seealpen haben spontan ihre Häuser geöffnet, 900 private Betten den anreisenden Angehörigen zur Verfügung gestellt, damit sie dort trauern können, wo ihre Lieben den Tod fanden. Deutsch- und Spanischlehrer melden sich, um zu dolmetschen. Helfer aus aller Herren Ländern klettern gemeinsam zu den Trümmern. Zu Bergen, ja, aber auch um durch das gruselige Einsammeln der Leichen den Toten ihre Würde wiederzugeben, das Abschiednehmen der Angehörigen zu ermöglichen. Niemand sehnt sich nach Nachrichten wie denen der letzten 36 Stunden. Aber es ist in all dem Elend tröstlich, dass Menschen dann zueinander finden, wenn elementare Erfahrungen wie Tod, Verlust, Trauer plötzlich ganz nah sind.
Anmerkungen von Horst Kleuser. Das Bundeskabinett hat seine Sitzung heute ebenfalls mit einer Schweigeminute im Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes begonnen, bevor es sich den lange geplanten Tagesordnungspunkten widmete, darunter dem sogenannten Familienpaket von Bundesfinanzminister Schäuble und der Erhöhung des Kindergeldes. Katja Strüppel berichtet.
4 Euro pro Monat in diesem Jahr und nochmal 2 Euro extra im nächsten. Das ist die Kindergelderhöhung, die im Gesetzentwurf von Finanzminister Schäuble steht. Sein Sprecher Martin Jäger erklärt, wie der Minister auf die Summe gekommen ist.
Wir haben es so wie in der Vergangenheit auch gehalten, dass wir auf Basis der Freibeträge, in dem Fall des Kinderfreibetrages, eine Erhöhung beim Kindergeld vorgesehen haben. Wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar leicht aufgerundet.
In der SPD gab es auch Forderungen nach einem Kindergeldplus von insgesamt 10 Euro. Aber Familienministerin Schwesig sagt,
mir ist wichtig, dass die milliardenschweren Verbesserungen für Familien jetzt nicht aufgehalten werden. Das Kindergeld, die Steuerentlastung, der Kinderzuschlag, der bessere Unterhaltsvorschuss, das muss jetzt kommen. Und ich bin zuversichtlich, dass in den weiteren Beratungen auch noch eine Lösung für die Steuerentlastung für Alleinerziehende gefunden wird.
Denn das war die Kröte, die Schwesig schlucken musste. Als sie vor 2 Wochen in New York war, um ihre erste Rede vor der UN-Frauenrechtskommission zu halten, war Schäubles Gesetzentwurf bekannt geworden. Ein Skandal, findet Jörn Wunderlich von den Linken.
Ich fand's einfach Schrecklich. Und ich sage, Schäuble hat Realitätsverlust. Der ist wahrscheinlich wirklich zu lange im Parlament. Der kann nichts anderes mehr. Der denkt nur noch hier in seinen Zahlen. Ich sehe ihn immer im Grunde in seinem Finanzministerium mit am Schreibtisch sitzen, die Euros auf dem Tisch und dann immer mein Schatz und davon gebe ich nichts her.
Schäubles Sprecher hatte Mitte März gesagt, für weitere Forderungen sei kein Geld da. Wenn Schwesig Alleinerziehende entlasten wolle, dann müsse sie das aus ihrem eigenen Etat bezahlen. Das ärgert die SPD. Die parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lambrecht.
Das kann nicht die abschließende Position sein. Frau Schwesig hat angeboten, auch aus ihrem Haus den entsprechenden Beitrag zu leisten. Aber das ist eine Gesamtaufgabe, die kann eben nicht nur über das eine Ministerium abgewickelt werden, sondern wir drängen darauf, dass sich da noch etwas bewegt.
Die Familienministerin selbst verweist auf den Koalitionsvertrag.
Beide Koalitionspartner haben ja im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir auch für die Alleinerziehenden eine Steuerentlastung finden wollen. Und es gibt ja aus beiden Fraktionen auch positive Stimmen. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das Parlament in den weiteren parlamentarischen Beratungen hier auch noch eine gute Lösung finden kann.
Die Grünen rechnen vor, dass jetzt 1,6 Millionen Alleinerziehende leer ausgehen. Ihren Entlastungsbetrag müsse man um 250 Euro erhöhen, um sie gleichzustellen. Die Familienministerin nennt andere Zahlen.
Mit der Kindergelderhöhung können wir 17 Millionen Kinder besser unterstützen. Und mit dem Kinderzuschlag werden wir 45.000 Kinder zusätzlich aus der Armut holen.
Um 20 Euro soll der Kinderzuschlag für Geringverdiener steigen, allerdings erst Mitte des kommenden Jahres.
Zweiter Tagesordnungspunkt im Kabinett war das geplante Gesetz zur umfassenden Reform des Verfassungsschutzes. Ziel ist es, den Kampf der Verfassungshüter gegen Extremisten effizienter zu machen. Dietmar Riemer erzählt mir.
Die Bundesregierung will jetzt die gesetzgeberischen Konsequenzen aus dem Verfassungsschutz-Desaster bei der Aufklärung der NSU-Verbrechen ziehen. Der Verfassungsschutz in Bund und Ländern muss dringend reformiert werden, sagt Innenminister Thomas de Maizière, CDU, und erläutert seinen Gesetzentwurf, den er mit Bundesjustizminister Maas, SPD, eng abgestimmt hat. An welchen Stellschrauben des Verfassungsschutzes muss gedreht werden?
Wir stärken die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz und stärken die Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund. Der Informationsfluss zwischen Behörden und die Analyse der zusammengeführten Informationen werden verbessert. Das war das zentrale Anliegen des NSU-Untersuchungsausschusses. Der Einsatz von V-Leuten erfährt klare Grundlagen und klare Schranken.
V-Leute, ein hochbrisantes Reizthema. Thüringen schaltet sie jetzt alle ab, wie es in der Branche heißt. Und Thomas de Maizière, nun, auch er hat seine Meinung über die Zuträger aus dem Milieu.
Es handelt sich dabei oft auch um Menschen, mit denen man eigentlich sonst nicht so gerne zusammenarbeiten möchte.
Aber muss, beharrt de Maizière, weil nach seiner Auffassung Informationen aus dem Innenleben verfassungsfeindlicher Organisationen und die Beobachtung der Terrorszene aus allernächster Nähe immer noch mehr Vorteile als Nachteile für die innere Sicherheit haben. Das ist auch der Grund, warum de Maizière die Abschaltung der V-Leute des thüringischen Verfassungsschutzes hart kritisierte. Zum ersten Mal soll nun gesetzlich geregelt werden, was ein V-Mann darf und was nicht und wer überhaupt in Frage kommt als V-Mann oder V-Frau. Zum Beispiel dürfen Minderjährige nicht angeworben werden, mit Haft vorbestrafte Zuträger auch nicht. V-Leute müssen unter Umständen gegen Gesetze verstoßen, wenn sie sich glaubwürdig in der Szene bewegen wollen. Wo aber verläuft da die Grenze dessen, was noch hingenommen werden kann?
Klare Grenze ist keine Eingriffe in Individualrechte, Sachbeschädigung, Körperverletzungen etwa, das bleibt verboten, egal ob szenetypisch oder nicht.
Die Landesämter müssen künftig alle relevanten Informationen über Extremisten an das Bundesamt für Verfassungsschutz übermitteln, wo sie dann gespeichert und ausgewertet werden. Bislang war es mehr oder weniger ins Belieben der Landesämter gestellt, ob sie das nun tun oder nicht. Aus der SPD kommt leise Kritik bezüglich der Straffreiheit bei szenetypischen Taten der V-Leute. Und die Datenschutzbeauftragte Vosshoff bemängelt, die Neuregelung weiche den Datenschutz bei den Nachrichtendiensten auf und lasse offen, welche Daten über Personen als relevant einzuschätzen seien und welche nicht. Linkspartei und Grüne fordern einen gänzlichen Neustart des Verfassungsschutzes und die generelle Abschaffung der V-Leute.
Ebenfalls in Berlin tagt heute erneut der EDATI-Untersuchungsausschuss, zum zweiten Mal mit einer Anhörung des früheren Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Zirke. Es geht um die Frage, wann genau und von wem er über den Kinderpornoverdacht gegen den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten EDATI unterrichtet worden war und wie oft er mit dem heutigen SPD-Fraktionschef Oppermann über den Fall am Telefon gesprochen hat. Peter Mücke, in Berlin die Befragung läuft. Welchen Eindruck macht Jörg Zirke?
Zirke ist doch ziemlich genervt, wirft immer wieder ein bei der Befragung, was soll jetzt diese Frage, wobei er dann auch schon mal zu hören bekommt, dass er die Frage gar nicht verstehen muss, sondern sie einfach nur beantworten soll. Also Zirke hält seinen Auftritt hier heute in Berlin für überflüssig. Er ist ja mittlerweile auch im Ruhestand und das sorgt nicht gerade für gute Stimmung.
Kann denn der ehemalige BKA-Chef die Vorwürfe entkräften?
Zumindest bleibt er bei seiner Version, die wir auch vorher schon gehört haben, bei seinem ersten Auftritt, dass er nämlich nie mit dem SPD-Abgeordneten Hartmann über den Fall EDATI gesprochen haben will. Während EDATI sagt, er sei immer auf den Laufenden gehalten worden von Hartmann, der wiederum seine Informationen von Zirke bekommen haben soll. Zirke aber bleibt dabei, er habe auch nur einmal mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Oppermann telefoniert, nämlich im Oktober 2013. Und auch da habe er nichts gesagt, sondern nur geschwiegen. Seit einer Woche wissen wir, dass es im Februar 2014 Oppermann zumindest versucht hat, Zirke nochmal zu erreichen, telefonisch, allerdings erfolglos. Es habe eben nur dieses eine Telefonat im Oktober 2013 gegeben und Beweise für das Gegenteil gibt es in der Tat nicht.
Heißt das, dass EDATI doch nicht gewarnt wurde?
Das heißt es jetzt nicht unbedingt, denn natürlich könnte es jemand anders gewesen sein, der EDATI gewarnt hat, möglicherweise aus dem BKA, aber das hält der Ausschuss mittlerweile auch eher für unwahrscheinlich. Der CDU-Obmann Schuster, ganz interessant, hat eben nochmal gesagt, jetzt schauen wir uns mal Niedersachsen an und zwar ganz genau. Wer hat denn da vor Ort Bescheid gewusst, dass eine Durchsuchung von EDATIs Wohnung ansteht? Vielleicht ist ja hier das Leck, nach dem wir suchen und das wäre dann, sagt Schuster, auch eine Erklärung dafür, dass beim Prozess gegen EDATI vor dem Landgericht werden nur so wenige Beweise vorlagen, dass das Verfahren ja gegen eine eher geringe Geldauflage von 5.000 Euro eingestellt wurde.
Über die laufende Sitzung des EDATI-Untersuchungsausschusses aus Berlin, Peter Mücke. Massentierhaltung mit tausenden Schweinen oder Puten steht in Deutschland seit langem in der Kritik. Berater der Bundesregierung mahnen nun in einem heute in Berlin vorgestellten Gutachten für das Agrarministerium eine deutliche Wende an, auch wenn es Milliarden kosten kann. Thorsten Huhn berichtet.
Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik hat die Nutztierhaltung in der deutschen Landwirtschaft kritisiert. Es bestünden erhebliche Defizite beim Tier- und Umweltschutz, heißt es in einem Gutachten des Beirats für das Bundeslandwirtschaftsministerium. Viele Tiere würden leiden. Die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere seien nicht zukunftsfähig, wenn man den Wandel der Wertvorstellungen in der Gesellschaft betrachte. Der Beirat, der aus 14 Wissenschaftlern besteht, schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, um die Situation zumindest langfristig zu verbessern. So sollte es ein staatliches Label für besonders tierfreundliche Produkte geben. Außerdem sollten die gesetzlichen Mindeststandards entschiedener umgesetzt werden. Deutschland sollte sich zudem für höhere Mindeststandards in der EU einsetzen. Der Wissenschaftliche Beirat geht davon aus, dass ein deutlich besserer Tierschutz die Kosten für die Tierhaltung um 3 bis 5 Milliarden Euro erhöhen würde. Das wäre ein Anstieg von 13 bis 23%. Diese Kosten müssten vom Staat, den Landwirten und den Verbrauchern gemeinsam getragen werden, verlangt der Beirat.
Wenige Tage vor neuen Verhandlungen im öffentlichen Dienst haben heute in 5 Bundesländern tausende Länderbeschäftigte erneut mit Warnstreiks auf ihre Tarifforderungen aufmerksam gemacht. Zum größten Teil handelte es sich um angestellte Lehrer, aber auch Mitarbeiter von Unikliniken, Universitäten, Straßenmeistereien und Behörden legten ihre Arbeit nieder. Betroffen waren Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Torben Hildebrandt über die zentrale Kundgebung der Gewerkschaft Verdi heute in Hannover.
Verdi-Chef Sirske hat von den Arbeitgebern verlangt, dass sie bei der nächsten Verhandlungsrunde am Wochenende ein Lohnangebot vorlegen. Wir akzeptieren nicht mehr, dass die Arbeitgeber toter Mann spielen und sich einmauern, sagte Sirske bei einer Kundgebung in Hannover. Die Finanzminister der Länder werden sich, so Sirske wörtlich, derbe den Kopf stoßen, wenn sie die Positionen der Gewerkschaften ignorieren. Mit anderen Worten, kommen sich die Verhandlungspartner nicht bald näher, werden flächendeckende Streiks immer wahrscheinlicher. Die Gewerkschaften verlangen, dass die betriebliche Altersvorsorge so bleibt, wie sie ist. Die Arbeitgeber wollen hier sparen und halten Einschnitte bei den Zusatzrenten für zumutbar. Die Altersversorgung dürfe nicht zum Spielball der Arbeitgeber werden, sagte Verdi-Chef Sirske. Außerdem wollen die Beschäftigten in der Tarifrunde 5,5% mehr Geld durchsetzen. Viel zu teuer, meinen die Bundesländer.
Auch in Brüssel ging es heute um Zahlen, um das milliardenschwere Investitionsprogramm von EU-Kommissionspräsident Juncker nämlich. Es soll zwischen 2015 und 2017 insgesamt 315 Milliarden Euro mobilisieren. Die EU-Staaten hatten Mitte März grünes Licht gegeben, doch aus dem EU-Parlament droht Gegenwind, berichtet Ralf Siener.
Der Europäische Fonds für strategische Investitionen ist Junckers Vorzeigeprojekt. Dieser Fonds soll innerhalb von 3 Jahren 315 Milliarden Euro für Investitionen freisetzen und damit Europas Wirtschaft ankurbeln. Doch im EU-Parlament gibt es zunehmenden Widerstand gegen Junckers Investitionspaket. Umstritten ist vor allem, aus welchen europäischen Töpfen das Geld für den Investitionsfonds kommen soll. Viele Abgeordnete quer über die Fraktionsgrenzen hinweg sind nicht mit dem Plan der EU-Kommission einverstanden, dass 16 Milliarden aus den Töpfen für Forschung und für die Vernetzung Europas in den Investitionsfonds umgeleitet werden. Umstritten ist im EU-Parlament außerdem die Frage, ob auch Abgeordnete in dem Ausschuss sitzen sollen, der darüber entscheidet, welche Wirtschaftsprojekte in Europa gefördert werden. Durch die zahlreichen Änderungsanträge gerät der Zeitplan für den Start des sogenannten Juncker-Booster durcheinander. Nach Einschätzung der konservativen EVP-Fraktion ist es zweifelhaft, dass der Haushalts- und Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments bereits im kommenden Monat über den Investitionsfonds abstimmt.
Krisenmeldungen erreichten uns heute erneut auch aus dem Jemen. Dort droht offenbar die komplette Machtübernahme durch die schiitischen Houthi-Rebellen. Die Aufständischen stehen kurz vor Aden, der letzten Zuflucht von Präsident Hadi, der die Vereinten Nationen bereits um Hilfe gebeten hat. Nach Berichten lokaler Medien griffen Kampfflugzeuge Hadis Palast in Aden an. Jürgen Striak schildert die Ereignisse des Tages.
Den ganzen Tag über waren auf den Straßen nördlich von Aden Geländewagen mit bewaffneten Männern zu sehen. Unterstützer von Präsident Abd Rabbu Mansur Hadi. Die Männer haben sich kleinen Gruppen von Freiwilligen angeschlossen, um den Vormarsch der Houthi-Milizen zu stoppen. Auch in Taiz, der drittgrößten Stadt des Jemen, regt sich Widerstand. Seit dem Wochenende wird der Ort von Houthi-Milizen kontrolliert. Am Dienstag demonstrierten hier Anhänger des Präsidenten gegen die Houthi-Rebellen. Spätestens seit Mittwochmittag scheint der Präsident selbst nicht mehr zu glauben, dass dieser Widerstand tatsächlich Erfolg haben könnte. Mit einem Hubschrauber soll er Aden verlassen haben. Dass der Vormarsch der Houthi-Rebellen auf Aden kaum noch zu stoppen ist, zeichnet sich seit dem Vormittag ab. Da gelang es ihnen, einen Luftwaffenstützpunkt 50 Kilometer vor der Hafenstadt einzunehmen. Mindestens ein Kampfjet griff am Nachmittag die Residenz des geflohenen Präsidenten mit Raketen an. Der Verteidigungsminister soll von Houthi-Rebellen festgenommen worden sein, das zumindest behaupten sie selber. Der internationale Flughafen von Aden stellte seinen Betrieb ein. Im Programm des Fernsehsenders Al Jazeera versuchte Mohammed El-Buchaiti von der Führungsriege der Houthi-Rebellen die Einwohner von Aden zu beruhigen. Wir sind dabei, die Tyrannei zu besiegen und wir versichern unseren Brüdern im Süden, dass wir nicht gegen sie sind, sondern eine Partnerschaft mit ihnen anstreben. Riyad Yassin, der amtierende jemenitische Außenminister, forderte unterdessen die Arabische Liga zum Eingreifen auf. Am Morgen habe ich dem Chef der Liga einen entsprechenden Antrag von Präsident Hadi übergeben. Die arabischen Außenminister werden am Donnerstag darüber beraten. Immer wieder ist der Vorwurf zu hören, dass die schiitischen Houthi-Rebellen bei ihrem Vormarsch vom Iran unterstützt werden. Auch für den Außenminister Saudi-Arabiens ein heikles Thema. Wir sind dagegen, dass der Iran sich einmischt. Die rechtmäßige Regierung des Jemen hat nicht darum gebeten. Es kann nicht sein, dass jemand von außen die Angriffe der Houthi-Rebellen unterstützt.
Jürgen Striak berichtete über die Entwicklung im Jemen. In Kaiserslautern tritt die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend zu ihrem ersten Länderspiel des Jahres an. Auch die Begegnung gegen Australien wird überschattet von dem schweren Unglück in Südfrankreich, berichtet Armin Lehmann.
Mit einer Schweigeminute und Trauerflor wird beim Länderspiel in Kaiserslautern der Opfer des Flugzeugabsturzes gedacht.
Bundestrainer Joachim Löw will die Begegnung gegen Asienmeister Australien für kleine Experimente nutzen. Kapitän Bastian Schweinsteiger ist erstmals seit der WM dabei. Torwart Manuel Neuer fällt leicht verletzt aus. Und die Rückkehrer Holger Badstuber und İlkay Gündoğan sind nach sehr langen Verletzungspausen wieder beim Team und einsatzbereit. Gegner Australien spielt einen leicht britisch angehauchten Fußballstil und dient damit als Sparringspartner für die kommenden Aufgaben der DFB-Elf in der EM-Qualifikation.
Das war das Echo des Tages heute von WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.